willkommen zur Audioeinführung von Leben und Schicksal in der Regie von Johann Simons. Mein Name ist Marvin Müller, ich bin auch der Dramaturg der Produktion, beziehungsweise 50% des Dramaturgiekörpers, die anderen 50% werden von Kuhn Tachelet übernommen, der auch die Bearbeitung des Buches gemacht hat, Leben und Schicksal von Wassily Grossmann. Und mit mir im Studio hier sitzen Guy Clemens und Maura Romay.
Hallo.
Hallo ihr beiden. Wassily Grossmanns Roman Leben und Schicksal, das ist ein sehr wichtiges Buch, es ist ein sehr dickes Buch, es ist sein letzter Roman. 10 Jahre hat er daran geschrieben, hat direkt nach dem Krieg angefangen und ist dann in den 60er Jahren das Manuskript eingereicht und dann ist etwas passiert, was eigentlich noch nie vorher geschehen ist. Nicht der Autor wurde verhaftet, sondern das Buch. Es war also sofort klar, dieses Buch kann nicht veröffentlicht werden, das war viel zu viel Wahrheit von der Sowjetunion. Und tatsächlich hat man also nicht nur alle Manuskripte weggesperrt, man hat sogar die Rollen aus den Schreibmaschinen genommen, man hat die Farbbänder aus den Schreibmaschinen genommen, man hat wirklich versucht, jedes bisschen von diesem Roman wegzusperren. Für Wassily Grossmann war das ein ganz großer Schlag, damit hat er nie gerechnet. Er ist danach auch gestorben an Krebs, er hat also die Veröffentlichung seines Buches nie gesehen. Dieser Roman ist allerdings veröffentlicht, sonst könnten wir ihn nicht auf die Bühne hier bringen. In den 70er Jahren, ein Manuskript hatte wohl überlebt, wurde es unter spektakulären Umständen wirklich aus der Sowjetunion dann ins Ausland geschmuggelt und wurde da veröffentlicht. Und warum ist dieses Buch nun so brisant gewesen? Naja, Grossmann erzählt in diesem Buch wahrscheinlich von nicht weniger als von Menschlichkeit. Er folgt da unzähligen Schicksalen in Stalingrad, in Moskau, im faschistischen Lager, im Gulag und fragt immer wieder, was vom Menschen bleibt in einer Zeit, in der das Individuelle, das Natürliche, das Menschliche selbst in den totalitären Systemen des Faschismus und des Stalinismus zum Feind wird. Und das schreibt er quasi so nahbar und so echt, dass in der Sowjetunion, in der damals sogar verboten war von, also es war sowieso schon verboten, überhaupt von deutschen KZs zu schreiben, denn allein das Bestehen von deutschen KZs hätte schon darauf schließen lassen können, dass es in der Sowjetunion auch Lager gab. Und solche Wahrheiten sollten auf gar keinen Fall ans Licht kommen. Da war die Zensur immer hart dabei. Und dieses Buch schreibt nun wirklich nichts weiter als die Wahrheit. Das in einem riesigen Personenkanon und einer Vielzahl von Orten. Und wo eine Vielzahl von Personen vorkommt, da kommt auch eine Vielzahl von Rollen vor. Und so spielt auch ihr beide, Maura und Guy, mehr als nur eine Rolle. Wer ist das denn? Wen verkörpert ihr denn? Wen, als welche Person können wir euch denn an diesem Abend sehen?
Ich spiele die Zivilistin Maria Ivanovna Sokolov, die Scharfschützin Bulatova, den Institutsdirektor Schischakow und eine Rotarmistin.
Und bei dir, Guy?
Ich habe nur zwei. Ich spiele den Politkommissar Nikolai Grigorjewitsch Krimov und Obersturmbannführer Liz.
Mara.
Ja.
Maria gehört ja, finde ich, zu den Figuren, bei denen irgendwie auch spürbar wird, wie sehr Krieg und Staat auch ins Persönliche reinreichen. Mm. Diese privaten Gruppen, die Gesprächsgruppen und so weiter. Was würdest du sagen, was macht das für dich oder für deine Figur aus?
Ich denke, dass diese eine Welt gibt oder dass das so ein bisschen angedacht ist, dass es diese Welt gibt, dieser Strums und diesen Wissenschaftlern, bei denen sie dann immer wieder zu Hause sind und diese Gespräche führen. Und das sind so eine Art von Identifikationsgruppen eigentlich, mit denen man sich am ehesten noch identifizieren kann, auch wenn man nie in so einer Kriegssituation oder in solchen Umständen war, weil das alles sehr menschlich ist, was da passiert. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend und schön, dass dass kein Schützengraben-Drama und nur Härte ist, sondern im Gegenteil da sehr viel Feines und Menschliches irgendwie passiert. Diese Maria ist in unserem Fall jetzt sehr jung besetzt. Die ist im Buch ein bisschen älter, die hat noch ein bisschen mehr erfahren. Das finde ich aber gar nicht so unspannend, weil die trägt für ihr junges Alter einen richtigen, einen ziemlich heftigen Rucksack, weil ihr Mann 37 in diese scharfen Verhöre geholt wurde und auch in einer Nervenklinik gelandet ist und sie da zu Hause stetig diesen sehr angsterfüllten Mann hat, den sie da irgendwie ein bisschen tragen muss.
Jetzt vielleicht kurz zur Einordnung, genau, wir befinden uns nämlich in der Sowjetunion und die Strums, also Viktor Strum und die Sokolows, die guten Freunde der Familie, die treffen sich eben in diesem totalitären Staat, im Stalinismus, regelmäßig zu diesen eigentlich verbotenen Gesprächsrunden, in denen sie eigentlich quasi freies Gedankengut fliegen lassen. Ja. Ja. Und ja, da wirst du recht haben. Das ist, glaube ich, was bei Großmann so gut funktioniert, ne, dass er quasi es schafft, eigentlich diese Kriegskonsequenz bis ins Letzte zu beschreiben, wie es in die Privaträume, in die organisierten Räume eingreift. Ich meine, mit Krieg sind auch deine Rollen eng verbandelt, Guy, als Obersturmbannführer Liz, als SS-Mitglied und als Krimov, als Politkommissar eigentlich, aus, ich nehme die immer ein bisschen wahr, eigentlich wie ein Spiegelbild, vielleicht zu weit gegriffen, aber schon als zwei Seiten der Macht, also zwei Positionen in zwei sich gegenüberstehenden Systemen, die aber in hohen militärischen Positionen eigentlich sind und da sind auch zur Überprüfung. Macht das für dich was in der Bearbeitung der Rollen? Gibt es da für dich eine Verbindung zwischen den beiden?
Ja, auf jeden Fall. In dem Sinne, dass sie beide auf jeden Fall sehr, würde ich sagen, überzeugt sind von, dass sie an der, wie sagt man, an der
auf der guten Seite?
Auf der guten Seite sind. Dass sie beide davon sehr überzeugt sind. Liz hat ein Gespräch mit einem Gefangenen, wo er das eigentlich auch echt behauptet. Er sagt, wir sind verschiedene Erscheinungsformen ein und derselben Sache.
Des Nationalismus.
Ja, das sagt er aber zu einem Gefangenen. Aber Krimov ist ja, der ist ja kein Kriegskommissar mehr, der ist ja nur Politkommissar.
Genau.
Der ist ja abgesetzt worden vom Posten.
Ja, als alter Revolutionär. Der ist jetzt auf einmal für die Papiersachen zuständig und die Überprüfung der Parteilinie und nicht mehr für den aktiven Kriegsdienst. Das ist für ihn natürlich eine Beleidigung erstmal.
Eine totale Beleidigung, ist da abgesetzt worden. Und endet auch im, geht noch viel weiter, wird nur abgesetzt und abgesetzt und abgesetzt. kommt in seine eigene,
in die Mühle des eigenen Systems.
Ja, eigentlich ja. Ja.
Ich habe noch eine Frage an euch beide eigentlich. Und zwar, Großmann interessiert sich ja eigentlich immer, oder es zieht sich so durch, die Menschlichkeit, wie sich irgendwie in der noch so unwirtlichen, unindividuellen gegen dieser totalitären Systeme, in der eigentlich die Parteilinie, wo man sich quasi dem Kollektiv, das Privat dem Kollektiv opfern muss, oder im Nationalsozialismus, wo eigentlich alles andersartiger, so einer rassistischen Idee untergeordnet wird, da findet er trotzdem also in den Vernichtungslagern, im Gulag, in Stalingrad, Schützengräben immer das Menschliche. Er ist, glaube ich, so viel immer auf der Suche nach dem letzten Stück Menschlichkeit, was das ausmacht. Gibt es in euren Figuren Momente, in denen das auftaucht?
Definitiv. Dadurch, dass das jetzt bei mir vier sehr unterschiedliche Rollen sind, taucht das natürlich an unterschiedlichen Momenten auf. Ich finde am spannendsten eigentlich bei der Scharfschützin, weil jetzt so klassisch gesehen dieser Beruf etwas ist, wo man überhaupt keinen emotionalen Einfluss zulassen dürfte eigentlich. Und die aber so geschrieben ist, dass das aus einem schrecklichen Trauma heraus, nämlich dass sie ihren Sohn verloren hat, der ermordet wurde, beschließt, Scharfschützin zu werden und da eigentlich aus Rache diesen Beruf sehr, sehr gut macht. Und das zu zeigen, ist sehr untypisch und das ist irgendwie einfach ein anderer Ansatz, den ich interessant finde, dass man mal sagt, versucht man zu verstehen, wieso jemand so einen krassen Beruf macht.
Ja, das ist also, was hier die Großmann schafft, ist irgendwie unfassbar in all diesen, also in diesem wahnsinnig großen Personenkatalog, irgendwie jede Person wirklich lebendig zu beschreiben.
Johann hat doch letztens auch so einen sehr spannenden Satz gesagt. Er hat irgendwie gesagt, es gibt ein paar Rollen, mit denen kann man sich identifizieren. Und dann gibt es die anderen Rollen, da kann man sich nur mit den Ideologien identifizieren.
Genau, die sind die Systeme.
Ja. Und das trifft, glaube ich, ziemlich zu.
Ja, das glaube ich auch, ja. Also menschlich würde ich das nicht sagen. Naja, er wird vielleicht, Krimov wird vielleicht am Ende, könnte man denken, weil er so in sein eigenes, aber auch da hält er sich fest an Ideologien.
Ja, und ich finde aber sogar bei Liz, er wird ja nicht nur als brutale Tötungsmaschine, sondern eigentlich als ein Mensch, der sich für Kunst, für Philosophie, der denkt und sich aber irgendwie etwas baut, um zu rechtfertigen, also ist natürlich schrecklich, ne? Also der baut
was viel gefährlicher
sein.
Ja, ja, genau.
Aber irgendwie trotzdem habe ich das Gefühl, vielleicht auch was Menschliches, keine Ahnung, also wisst ihr, was ich meine?
So, ja.
Aber halt nicht das Schöne menschlich.
Nee, das eben,
nein,
ja.
Eben absolut so, nicht, ja.
Aber vielleicht gilt es die Seite auch zu betrachten.
Ja, genau. Was, glaube ich, heutzutage auch eigentlich sehr viel da ist.
Mhm.
Es wäre so einfach zu denken, also es ist einfach ein Schuft oder was auch immer. Und
genau.
Dann ist es fertig. Und dann kann man sagen, das ist die Seite der Menschen, die wir eigentlich, was wir dann nicht menschlich nennen.
Genau.
Oder so.
So lässt es sich leicht
simplifiziert
und leider sind die Situationen meistens komplizierter.
Ja, ja.
Ja, und so kommen wir dann eigentlich von einem Pluralismus in den anderen, nämlich. Das Buch steht hier auch nicht allein auf der Bühne. Johann Simons verbindet nämlich Großmanns Werk mit Schostakowitschs 10. Symphonie. Das ist die Symphonie, die Schostakowitsch direkt nach Stalins Tod schrieb, 1953, davon geht man aus. Und wie Großmanns Roman stellt auch diese Symphonie die Frage, ja, was aus dem Menschen wird, wenn Macht bis in das Innerste seines Lebens reicht. Also wo Großmann dies in Figuren, in den Familien, in Konflikten zeigt, antwortet Schostakowitsch eben in musikalischer Form, mit musikalischer Bedrohung, mit Aufbäumen, Rückzug, Erinnerung und einer verletzlichen Behauptung des eigenen, könnte man sagen. Und so stehen Leben und Schicksal und die 10. Symphonie eben nicht nur historisch nebeneinander. In der Forschung streitet man ein bisschen. Es gibt da die Behauptung, dass Schostakowitsch gesagt hätte, dass diese Symphonie auch wirklich, zumindest der eine Satz der Symphonie, wirklich Stalin porträtieren soll. Da ist man sich nicht sicher heutzutage. Klar ist, diese Zeit hat da reingespielt. Er hat seinen eigenen Namen als Notation mit in die Symphonie geschrieben, als auch den Namen seiner ehemaligen Schülerin, in die er wohl sehr verliebt gewesen ist zu der Zeit auch. Also auch da die Spannung zwischen dem Politischen und dem Persönlichen in die Symphonie eingeschrieben. Und so stehen sie, wie gesagt, nicht nur historisch nebeneinander, sondern beide Werke kreisen um das Leben unter Stalin, um Angst, um Anpassung und die Möglichkeit innerer Freiheit. Und beide bestehen darauf, dass Geschichte eben nicht nur aus Fronten, Befehlen und Ideologien bestehen, sondern auch aus dem, was Menschen ausmacht, was Menschen trotz allem empfinden, was sie erinnern, wie sie einander bewahren. Und so haben wir eben an diesem Abend auch ein kleines Kammerorchester auf der Bühne, die eben die Symphonie und diese Inszenierung miteinander verwebt. Ich glaube, wir können uns da auf einen ganz tollen Abend freuen. Vielen Dank euch beiden auch. Wir gehen jetzt zurück auf die Bühne. Die Probebühne. Nee, da sind wir nicht mehr. Auf die Bühne zum Proben. Und an alle, die hier zuhören, wir sehen uns hoffentlich dann frühestens am 25.04.
Ja, wir sind gespannt.
Wir sind gespannt.
Sind gespannt, ja.
Tschüss.
Bis dahin.
Ciao.